Es geht um Vertrauen und kritisches Denken.
Okay.
Hallo Simon.
Hallo Marius.
Wir sind in der letzten Überraschungsfolge. Ist es eigentlich traurig oder schön oder ich weiß nicht, was haben wir denn für Emotionen?
Oh, wir haben keine Emotionen. Wenn du hast du deine eigenen und ich habe meine eigenen. Was hast du denn für Emotionen?
Weiß nicht. Also die Überrasch-mich-Staffel hat Spaß gemacht. Ich würde es auch jetzt noch ein, zwei Monate weitermachen, aber mir gehen so ein bisschen die Überraschungen aus. Und aus dem Grund ist es eigentlich schön, was Neues zu starten und in eine neue Staffel zu gehen. Wie steht's denn mit deinen Emotionen?
Ich habe mir tatsächlich im Vorfeld mehr davon erhofft und konnte selber ganz wenig liefern. Also ich bin wahrscheinlich eher von mir selbst ein bisschen enttäuscht, dass da nicht so viel kam an Ideen. Ansonsten fand ich alles, was so kam, was wir besprochen haben, fand ich dann, als es passiert ist, interessant, vielfältig. Ja, ich bin aber sehr gespannt auf die nächste Folge. Die wird mir wahrscheinlich sehr, sehr viel Spaß machen.
Bei der nächsten Folge, die wir aufnehmen, da hast du ja schon irgendwas vorbereitet bezüglich hier des Hörspiels und der Hörspielstaffel. Und dann haben wir ja auch ein bisschen Überraschung, oder? Kriege ich vorher Instruktionen vor der nächsten Aufnahme?
Also ich habe mir etwas überlegt, ich kann ja da schon ein bisschen vorgreifen. Ich lasse dir ein bisschen die Wahl bei der ersten Folge. Wie gesagt, es geht um Hörspiele und du darfst wählen, inwieweit wir in den Prozess gehen des Gestaltens oder in den Prozess gehen des Brainstormings oder in den Prozess gehen der Aufnahme. So die drei Möglichkeiten hast du, weil ich hier Projekte habe, die verschieden weit gediehen sind und du darfst dir dann aussuchen, wo willst du denn hier einsteigen? Und das wird so mal der erste Einstieg in die Staffel.
Und das muss ich während der Aufnahme entscheiden oder vor der Aufnahme entscheiden?
Während der Aufnahme.
Oh, spannend.
Mhm. Oder jetzt schon? Willst du es jetzt schon entscheiden? Nein.
Ich muss mir die nachher in der Spur nochmal die drei Varianten anhören. Oh ja, ich freue mich. Aber bevor es ins Neue geht, machen wir jetzt noch einmal ein altes Thema und zwar zu der aktuellen Staffel eine Überrasch-mich-Folge. Das heißt, du weißt wieder überhaupt nicht, um was es heute geht.
Nein.
Und ich spiele dir jetzt gleich einen Audioschnipsel vor. Aber einleitend. Dir brauche ich es eigentlich nicht erklären, weil das ist ja einer der wenigen Podcasts, den wir beide hören. Das Podjournal von Jörn Schaar. Ich nehme an, du hörst es noch, oder?
Ja, Grüße geht raus.
Ja, Grüße, Jörn.
Ich hör Jörn tatsächlich auch ab und an im Deutschlandfunk und das sind so Momente, wenn das so anmoderiert wird und jetzt kommt ein Bericht von Jörn Schaar über bla bla bla, dann ich immer so,
super. Witzig.
Sonst höre ich so Deutschlandfunk manchmal so hinten so nebenher so, und dann so, nee, jetzt höre ich zu.
Das ist lustig. So dieses, den kenne ich.
Genau, den kenne ich, jetzt höre ich genau zu. Ich habe ihm auch schon Feedback gegeben, wenn ich eine Folge, sage ich schon, das heißt dann nicht Folge, wenn ich einen Beitrag besonders gut fand, habe ich ihm auch schon Feedback gegeben.
Deshalb, weil du den Podcast ja auch kennst, muss ich es dir nicht erzählen, aber den anderen da draußen, die jetzt die Folge nicht gehört haben, und zwar ging es in einer der letzten Folgen um Notebook LM. Notebook LM hatten wir schon mal verwendet und relativ, als es relativ noch neu war, haben wir das mal ausprobiert und zwar in der Folge vom 7.12.24. Die Folge heißt.
Sehr gut vorbereitet.
Haha. Die Folge heißt, da redet jemand über uns.
Mhm.
Da haben wir diese virtuellen Podcaster, da war ein männlicher virtueller Podcaster und eine weibliche virtuelle Podcasterin. Und die habe ich gefüttert mit www.audiodidakten.de.
Lecker.
und dann haben die sich ja, wer die Folge nicht gehört hat, über uns unterhalten. Und was ist denn der Podcast der Audiodidakten und sowas. Also ich fand es sehr witzig.
Mhm. Die waren auch sehr begeistert.
Ja, ja. Und jetzt hat ja Jon Schaar im Podjournal erzählt, dass es Notebook LM jetzt auf Deutsch gibt.
Richtig.
Und da habe ich gedacht, hey, das könnten wir doch auch wieder ausprobieren. Mhm. Aber jetzt wieder zu sagen, jetzt erzählt mal wieder was über die Audiodidakten, fand ich zu öde. Und
ach,
hättest du es gerne gehabt?
Ja, warum nicht?
Kann ich noch nachreichen? Aber ich wollte was anderes und habe so ein bisschen gegrübelt und habe überlegt, mit was könnte ich die denn füttern, was ich dir vorspielen kann, was auch noch ein bisschen spannend und interessant ist. Und dann bin ich über eine Studie gestolpert, wo es, in der es so über Mensch-Maschinen-Kommunikation ging und auch über die Auswirkung der Arbeit von Menschen mit KI. So, ach, was übergebe ich an die KI und wie verändere ich mich dadurch, dass ich Dinge an die KI übergeben habe? Ich habe gesagt, das ist doch eine spannende Zusammenstellung. Mhm. Ein KI-Podcast-Team redet über eine Studie über KI, die wiederum über Mensch-Maschine und die tun so, wie wenn sie Menschen und reden wieder über, du merkst, was ich damit bezwecke.
Wow.
Und das hören wir jetzt an, geht 7 Minuten 21.
Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Du nutzt sicher auch KI-Tools wie ChatGPT bei der Arbeit, oder? Ist ja fast Standard geworden.
Absolut. Kommt man kaum noch drumrum.
Aber hast du dich mal gefragt, wie das dein kritisches Denken so beeinflusst? Also wirklich beeinflusst?
Gute Frage. Manchmal fühlt es sich einfacher an, aber ja, was macht das mit dem Kopf?
Genau, das wollen wir heute für dich mal ein bisschen auseinandernehmen. Wir stützen uns da auf eine ziemlich spannende Studie von der Qi25.
Ah, Qi, ja, die ist immer gut für sowas. Mensch-Computer-Interaktion.
Richtig. Forscher haben da 319 Wissensarbeiter befragt. Die Kernfrage war, wann schalten wir unser Gehirn wirklich an, wenn wir KI nutzen? Und wann lehnen wir uns vielleicht doch zu sehr zurück? Okay, lass uns da mal eintauchen.
Was ich da sofort überraschend fand, die Studie zeigt so einen klaren, fast schon paradoxen Zusammenhang. Es geht um Vertrauen und kritisches Denken.
Okay.
Also, je mehr du der KI für eine bestimmte Aufgabe vertraust, desto weniger denkst du kritisch drüber nach.
Klingt erstmal logisch, oder? Wenn ich glaube, das Ding kann das, warum sollte ich?
Ja, genau, klingt logisch. Aber die Folge ist, hohes Vertrauen kann dazu führen, dass man weniger gründlich prüft. Einfach weil es sich, einfacher anfühlt, weniger anstrengend.
Verstehe, die KI nimmt einem Arbeit ab, klar, aber vielleicht schleicht sich das so ein, dass man auch das kritische Hinterfragen reduziert.
Ganz genau.
Und was ist mit dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten? Also wenn ich weiß, ich könnte das auch ohne KI oder ich kann das Ergebnis gut beurteilen.
Ja, und das ist ja der eigentliche Knackpunkt, so wie ich das lese. Wenn du dir selbst zutraust, die Aufgabe zu lösen, auch ohne KI oder eben die Ergebnisse der KI gut bewerten zu können,
ja,
dann denkst du mehr kritisch nach.
Mhm.
Dein Selbstvertrauen ist also quasi ein Motor für die kritische Auseinandersetzung.
Okay, das ist ja interessant.
Aber, und das ist das Spannende, genau das, dieses kritischere Nachdenken, wird dann oft als anstrengender wahrgenommen. Vor allem dieses Bewerten und Anpassen der KI-Vorschläge.
Krass, also ich traue mir was zu, denke deshalb kritisch, aber find's gleichzeitig mühsamer.
Sieht so aus, ja.
Klingt fast so, als würden wir uns instinktiv doch gerne zurücklehnen, wenn es irgendwie geht, oder?
Könnte man so interpretieren, ja? Bequemlichkeit ist halt ein Faktor.
Wie verändert sich denn die Art des kritischen Denkens, wenn KI im Spiel ist? Die Teilnehmer haben ja gesagt, die prüfen Fakten oder feilen an den Prompts rum.
Genau, die Natur des kritischen Denkens verschiebt sich. Die Studie nennt da drei Hauptverschiebungen.
Okay, lass hören.
Erstens bei Wissen und Verstehen. Man steckt weniger Energie ins reine Sammeln von Infos, das macht ja oft die KI, dafür aber mehr Aufwand ins Überprüfen und Verifizieren. Stimmt das überhaupt, was die KI da ausspuckt?
Ah ja, macht Sinn. Also weg vom Suchen hin zum Prüfen.
Genau. Zweitens, bei der Anwendung. Es geht weniger darum, dass die KI die Lösung findet, sondern mehr darum, ihre Antwort in den eigenen Arbeitskontext zu integrieren. Passt der Stil? Ist das für mein Publikum relevant? Muss ich das noch anpassen?
Also mehr die Integration und Anpassung im Fokus.
Richtig. Und drittens, bei Analyse, Synthese und Bewertung. Hier gibt es eine Bewegung weg von der direkten Ausführung, also dem Selbermachen, hin zur Steuerung und Überwachung der KI.
Steuerung und Überwachung.
Ja, die Forscher nennen das Task Stewardship. Also man wird sozusagen zum Manager der Aufgabe. Man leitet die KI an und kontrolliert am Ende die Qualität.
Also weniger selber im Detail wühlen, mehr so die Fäden in der Hand halten und das Ergebnis checken. Das ist ja schon eine ziemliche Veränderung der Arbeitsweise.
Absolut.
Aber was hält die Leute denn oft davon ab, kritisch zu sein? Auch wenn sie vielleicht merken, es wäre eigentlich nötig.
Oft sind es ganz pragmatische Gründe. Man kennt das ja vielleicht von sich selbst. Die Deadline drückt, ChatGPT liefert was halbwegs Brauchbares.
Und man denkt sich, passt schon.
Genau, passt schon. Weiter geht's, ohne nochmal tief reinzuschauen. Zeitdruck oder die Annahme, die Aufgabe sei eh nicht so wichtig. Das sind große Faktoren.
Okay.
Aber auch schlichtes, manchmal vielleicht blindes Vertrauen oder eine Überschätzung der KI. Gerade bei so Routineaufgaben denkt man schnell, ach, das kann die schon.
Und das kann ja gefährlich werden.
Definitiv. Das führt uns direkt zu dieser Ironie der Automatisierung, über die Forscher schon länger sprechen.
Was meint das genau?
Naja, wenn wir das alltägliche, vielleicht einfachere Denken immer mehr der KI überlassen, verkümmern dann unsere eigenen Fähigkeiten für die Momente, wo es wirklich drauf ankommt. Für die kniffligen, die wichtigen Entscheidungen.
Das ist echt eine wichtige Warnung, eine bedenkenswerte Frage. Was waren denn umgekehrt die Hauptgründe, warum die Leute doch kritisch waren? Gab's die auch?
Ja klar, die gab's auch. Vor allem der Wunsch nach hoher Arbeitsqualität. Man will ja keinen Mist abliefern.
Logisch.
Und natürlich das Vermeiden von Fehlern oder negativen Konsequenzen. Viele wollen auch sicherstellen, dass das Ergebnis ihren persönlichen Standards entspricht. Ihrem Stil, ihrer Tonalität.
Also Qualitätsanspruch und Fehlervermeidung.
Genau. Und, was ich auch spannend fand, einige nutzen die KI ganz bewusst auch als Lernhilfe. Sie hinterfragen den Output kritisch, vergleichen ihn vielleicht mit eigenem Wissen, um ihre eigenen Fähigkeiten zu schärfen. Also nicht nur Werkzeug, sondern auch Sparringspartner.
Okay, das ist ein guter Punkt. Also, was heißt das jetzt konkret für dich da draußen im Arbeitsalltag? KI kann eine enorme Hilfe sein, das ist klar. Aber blindes Vertrauen kann eben dazu führen, dass du wichtige Details übersiehst oder Fehler machst.
Absolut. Dein Selbstvertrauen in deine eigenen Fähigkeiten und die Bereitschaft zur kritischen Prüfung, das scheint der Schlüssel zu sein, um KI wirklich effektiv und ja, verantwortungsvoll zu nutzen.
Man muss sich also trauen, die KI auch mal zu hinterfragen, selbst wenn man ihr eigentlich vertraut.
Genau. Und die Studie legt nahe, dass wir da vielleicht auch Unterstützung brauchen. Also Tools, die uns helfen, unser Vertrauen in die KI besser einzuschätzen. Die Forscher nennen das Kalibrieren.
Kalibrieren, okay.
Ja, oder vielleicht auch Systeme, die uns so ganz subtil darauf hinweisen, wenn kritisches Denken besonders angebracht wäre. Und uns vielleicht sogar helfen, diese neuen Kernkompetenzen, also prüfen, integrieren, steuern, zu trainieren.
Das wäre natürlich hilfreich. Also nicht nur die KI nutzen, sondern auch lernen, wie man sie am besten nutzt.
Genau darum geht's.
Und vielleicht noch ein letzter Gedanke für dich zum Mitnehmen. Wenn die KI dir das vermeintlich einfache Denken immer öfter abnimmt,
ja,
wie kannst du dann bewusst im Alltag, vielleicht sogar bei Routineaufgaben, Gelegenheiten schaffen, dein eigenes kritisches Urteilsvermögen wachzuhalten, es zu trainieren, damit es eben nicht verkümmert, wie du vorhin sagtest?
Das ist eine wirklich gute Frage für jeden Einzelnen. Nicht einfach alles durchwinken, auch wenn es schnell geht.
Genau, vielleicht mal bewusst eine extra Runde drehen beim Prüfen. Nur so ein Gedanke.
Verabschiedet haben die beiden sich irgendwie nicht? Aber wie ging's dir denn mit unseren zwei virtuellen Kollegen und der Kollegin?
So, ich kenne die Studie nicht. Ich gehe mal davon aus, die ist umfangreicher.
Ja.
Und es ist hier ganz viel sehr kompakt zusammengepackt. manche Aspekte irgendwie nur mit 2, 3 Sätzen einmal von dem einen Podcaster, einmal von der anderen Podcasterin aufgegriffen. Daher, ich habe dann irgendwann mittendrin mal angefangen, jetzt muss ich mir Notizen machen, habe angefangen, mir Sachen aufzuschreiben, weil sonst, ich dachte schon, am Schluss kommst du mit, und wie geht's dir, was sagst du dazu? Und ich so, und habe dann irgendwie noch 2 Aspekte im Kopf und alles andere schon wieder vergessen, was ich ansprechen wollte. Ich fange vielleicht mal ganz vorne an, jetzt nicht vorne von dem Podcast, den die uns jetzt gerade präsentiert haben, sondern ganz vorne im kritischen Umgang mit dem Internet. Wenn wir mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückgehen, vielleicht kannst du dich erinnern, es gab mal eine Phase, da wurde auch Wikipedia sehr kritisch betrachtet. Und wurden Schüler gewarnt, also, oder Lehrer gingen davon aus, ich will jetzt, vielleicht waren einfach Nicht-Schüler, sag ich mal, gingen davon aus, na, die setzen sich ja jetzt bloß noch vor Wikipedia und schreiben die Wikipedia ab, um ihr Referat zusammenzuschreiben. Und ob das da so stimmt, was da drin steht, und ob die dabei was lernen, ist dann eine andere Frage. Also zum einen, man lernt dabei nichts, wenn man das nur abschreibt. Und zum anderen auch dieser Aspekt, ist es denn eigentlich richtig, was da steht? Wurde also schon sehr kritisch betrachtet, bis man sich irgendwann, ich sag mal, daran gewöhnt hat. Und Wikipedia ist natürlich auch gewachsen und erwachsen worden. Genauso könnte man das auch sagen gegenüber der reinen Suchmaschine.
Ja.
Also da hat man wahrscheinlich am Anfang auch gesagt so, da kommt jetzt zwar ein Ergebnis, aber vielleicht war das, was ich da in diesen Suchtext, in dieses Suchfeld reingeschrieben habe, nicht präzise genug und das Ergebnis stimmt dann gar nicht mit dem überein, was ich eigentlich wollte. Oder ich habe einen falschen Link geklickt, der da ausgespuckt wurde, und inwieweit kann ich dem vertrauen? Ja, kann man ja genauso kritisch sehen. Und ich denke, genauso geht man jetzt an diese neue Sache von KI ran und sagt, ja, ganz, ganz viel Vorsicht. Und höre ich meistens auch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, als allererste Reaktion so kommt dieses Halluzinieren.
Ja, richtig.
Und da musst du aber noch ganz kritisch drauf gucken, und da gibt's keine Links dazu, und stimmt es denn alles? Wie siehst du das bis hierhin?
Ähnlich. Mhm. Ich habe auch so eine Mischung aus Faszination und Skepsis.
Aber du hast eine Skepsis, eine große?
Ja.
Okay. Wozu nutzt du es denn? Oder gar nicht? Doch, du nutzt es schon, oder?
Ich nutze es schon, aber selten. Ich nutze tatsächlich ChatGPT gar nicht mehr. Ich habe 3 Accounts. Ich habe einen ChatGPT-Account, ich habe einen Perplexity-Account und ich habe ein, wie heißt's, Claude-Account.
Mhm. Okay.
Und nutze die teilweise auch zu verschiedenen Anlässen, und ChatGPT nutze ich gar nicht mehr, weil mich die Ergebnisse von Claude und Perplexity deutlich mehr überzeugen. Inzwischen habe ich mir überlegt, weil es ja auch hier, wenn man hier Datenschutz, Datenspeicherung und sonst was mit einbezieht in die Entscheidung, gibt's ja auch dieses Lechet Mistral, wo ich dann in der EU bin und halt auch europäischen Datenschutz habe. Aber irgendwie habe ich jetzt gedacht, es ist auch ein bisschen albern, mir jetzt noch einen 4. KI-Account zu machen.
Warum nicht?
Was nutzt du denn?
Also, ich habe tatsächlich auch inzwischen einen rausgeschmissen, und das war DeepSeek, weil ich mal bei einer, ich habe dieses, was hier an diesem Podcast angesprochen wurde als Tool zum Kalibrieren, habe ich vielleicht jetzt falsch verstanden in meiner Anwendung. Ich dachte mal bei manchen Anfragen, die ich so gestellt habe, dachte ich, ich frage mal KI 1 und lass das von KI 2 checken.
Ja, auch witzig.
Und ich hatte da tatsächlich bei DeepSeek eine Erfahrung, nee, eigentlich 2, wo ich gedacht habe, ich kann es nicht mehr nutzen. Die eine Erfahrung war bei popkulturellen Fragen oder Aspekten kennt sich die DeepSeek relativ schlecht aus. Und Ich hatte eine, wo es, ja, da kann man sagen, das ist unwichtiger. Also ob der jetzt Sylvester Stallone kennt und den vielleicht in den Film von Schwarzenegger reinhängt oder gar nichts damit anfangen kann, ist nicht wichtig. Das ist eher so Freizeitbeschäftigung mit diesen Tools. Aber ich hatte eine andere Erfahrung, wo sich DeepSeek nicht davon abbringen ließ von seiner Antwort. Und ich habe dann auch gesagt, ne, zeig mir mal diesen Link, wo hast du das denn her? Und mir wurde ein Link präsentiert und der Link war zwar auf dieser offiziellen Website, da ging es, ich kann mal kurz ins Detail gehen, es ging um XML und zwar bei E-Rechnungen, wie das XML aufgebaut ist und wie die Zahlungsbedingungen dort in einem Code dargestellt werden.
Auf die Idee, das zu fragen, wäre ich jetzt nie gekommen, aber okay.
Nee. Und dabei kam eben das Ergebnis, okay, für eine Überweisung ist, ich weiß es nicht mehr auswendig, ist, wird der Code 62 genommen und für eine Lastschrift 61.
Oh, okay.
Und dann hieß es so, und es ist in dem und bla 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 hier geregelt und hier ist der Link. Und wenn man dann den Link gedrückt hat, kam man zwar auf die offizielle Website, aber dann irgendwie Page not found. Also die Unterseite, auf der es sich bezogen hat, die gab es entweder nicht mehr oder gab es nie. Ja, so. Und ich dann so, ja, hier, das ist jetzt für mich kein Beweis. Und dann habe ich das eben gegenchecken lassen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Claude war oder ChatGPT, weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann hieß es ja, ich komme hier zum anderen Ergebnis, genau umgekehrt. Und dann habe ich wiederum mit dem Ergebnis DeepSeek gefüttert und habe gesagt, hier, was sagst du denn dazu? Und der so, nein, das ist definitiv umgekehrt. Bla, 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 bla. Und genau, und dann, als ich dann zu dem richtigen Ergebnis im Endeffekt kam, auch nochmal durch eine Recherche im Internet, dachte ich, ich kann es leider nicht mehr nutzen, weil es auch irgendwie nicht lernfähig ist. Also manche LLMs lassen sich ja dann überzeugen, so von wegen, guck mal hier, ist wirklich sicher, dass deine Antwort stimmt? Dann sagen, ah ja, stimmt, das habe ich jetzt, guter Aspekt, das habe ich jetzt irgendwie falsch verstanden oder übersehen. Das ist so richtig, ja. Also dann kann man das wiederum verwenden. Daher habe ich DeepSeek, ja, lange Rede, kurzer Sinn, runtergeschmissen, habe aktuell Claude. Ich glaube, das ist ziemlich gleich wie bei dir. ChatGPT habe ich tatsächlich noch Claude. Ich habe Find, was ich aber weniger nutze, und Perplexity, genau.
Was ich ganz witzig fand, ganz unabhängig von der Studie, ganz am Anfang, wo die angefangen haben, sich drüber zu unterhalten, haben sie ja eigentlich gesagt, also quasi die, es ist ja die Google KI, die da gesprochen hat. Und die Google KI hat uns erzählt, dass sie ChatGPT benutzt. Also das fand ich schon witzig.
Ja, es ist so die erste und die gängige. Also ich glaube, das hat sich aktuell so ein bisschen etabliert, wie wenn du von Taschentüchern redest, dass du von Tempo redest, so ungefähr.
Aber dass halt Google von OpenAI spricht, fand ich jetzt ironisch. Und was ich auch ulkig fand, war generell, dass quasi uns gerade eben die KI erzählt hat, dass man Dinge von KIs kritisch überprüfen sollte. Das fand ich ganz nett.
Naja, aber du weißt ja selber, wie sowas zustande kommt.
Natürlich. Trotzdem habe ich mich darüber amüsiert.
Okay.
Aber für euch, es macht echt Spaß. Also ich werde es jetzt nicht häufig nutzen, Notebook LM, weil ich keinen Google-Account habe. Das heißt, ich muss mir immer irgendwo einen Google-Zugang borgen, um das zu testen. Sonst würde ich wahrscheinlich häufiger mal mit Notebook LM spielen. Aber es ist ganz eine nette Spielerei, halt irgendwas reinzuwerfen. Du kannst da ja eine URL reinschmeißen. Du kannst hier einen Text reinwerfen. Du kannst eine PDF. Eigentlich wollte ich, bevor ich diese Studie gefunden habe, wollte ich unser Podcast-Logo denen geben und sie drüber reden lassen. Das hat aber gar nicht geklappt. Einmal haben sie sich, wo ich es als Bild hochgeladen habe, haben sie sich drüber unterhalten, dass sie irgendwie nur über den Dateinamen, also irgendwie hat Notebook LM das Bild nicht geöffnet. Dann habe ich gesehen, dass es wohl Bilder aktuell zu dem Zeitpunkt noch nicht unterstützt, aber PDF. Dann habe ich das einfach großflächig in PDF draus gemacht, dass unser Podcast-Logo auf fast A4 zentriert in dieser PDF-Datei ist. Und dann haben sie sich darüber unterhalten, über eine leere Datei. Und dass in der Datei ja gar kein Text ist. Da haben sie es philosophisch beleuchtet, was uns Textlosigkeit wohl.
Also, Witz. Das hätte ich mir auch gern angehört. Sehr gut.
Das war auch sehr spaßig. Aber ich habe es die beiden nicht dazu gebracht, sich über unser Podcast-Logo zu unterhalten.
Lustiger, interessanter Effekt. Ich habe tatsächlich auch mal, ist immer dadurch, dass man mehrere LLMs benutzt, ist immer die Frage, wen habe ich damit gefüttert? Ist ja vielleicht auch nicht wichtig. Aber ich hatte mal kennst du diesen so Fehlerbilder? Du hast zwei Fotos und heißt, in einem Foto sind 4 Fehler oder 6 Fehler.
Ach so, natürlich, genau. Natürlich, klar.
Genau. Und das hatte ich letztens vorliegen und ich wollte einfach das Ergebnis und war aber zu faul, jetzt die Fehler zu suchen. Da dachte ich, ich fütter damit einfach doch mal hier dieses Tool, diese KI und sag, hier sind 6 Fehler drin, zeig mir die mal, wo sind die?
Und?
Und dann war die Antwort tatsächlich relativ fix, hat mir beschrieben, wo auf dem Bild, oben rechts fehlt hier das, in der Mitte fehlt hier das, da fehlt dieser Stuhl, hier fehlt und so weiter. Kam auch auf 6 Punkte. Und dann wurde auch vorgeschlagen, wenn du willst, kann ich dir das visuell auch da, also dass er mir quasi das in dem Bild markiert, wo das ist. Da war dann aber irgendwie mein tägliches Volumen aufgebraucht, das konntest du nicht. Ich habe aber dann mit dieser Beschreibung, wo sich das auf den Bildern befindet, überprüft und davon waren 2 komplett erfunden.
Ach, nett.
Hier fehlt ein Stuhl und ich so, da ist auch auf der anderen Seite kein Stuhl. Dann dachte ich, das ist wahrscheinlich was nicht wirklich das Fachgebiet ist. Aber so wie die LLMs gemacht sind, die werden nie auf die Idee kommen zu sagen, hey, das kann ich nicht.
Ja, ja, sondern sie probieren es trotzdem. Dann,
natürlich helfe ich dir. Du willst 6 Ergebnisse? Ja, hast du 6 Ergebnisse. Fand ich witzig, ja. In diesem Podcast, den wir gerade angehört haben, wurde ja auch gesagt, dass das die meisten Menschen, so habe ich es zumindest jetzt in Erinnerung, als anstrengender empfinden, wenn sie etwas überprüfen müssen, anstatt wenn sie es selber erstellen oder bearbeiten. Mir ist als Idee gekommen, da wollte ich jetzt dich mal fragen, weil wir hatten es ja auch schon mal von für eine Reise den Koffer packen. Mhm. Und da könnte man ja auch sagen, ich delegiere das und überprüfe dann danach, ob es vollständig ist. Oder ich packe den Koffer selber, dann weiß ich, was ich reingetan habe. Und ja, was findest du anstrengender? Oder ist das Beispiel schlecht?
Also ich würde niemals, niemals auf die Idee kommen, für diesen Anwendungsfall eine KI zu befragen.
Nein, das war jetzt im übertragenen Sinne delegieren. Nein, nein, nein. Ich meine bloß, du kannst den Koffer selber packen oder du kannst es delegieren. Du kannst sagen, ich fahre zum Nordpol, packe mir den Koffer. Und dann bist du dort angekommen und das Erste, was du auspackst, ist eine Badehose. Und dann sagst du, hätte ich mal besser überprüft vorher.
Ja, richtig.
Findest du es tatsächlich, also vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel, aber findest du es auch schwieriger, etwas zu überprüfen, anstatt es selber zu erledigen? Stimmt das immer? Ich habe nicht das Gefühl, tatsächlich.
Ich habe da eher so einen sportlichen Ehrgeiz. Also ja. Ich finde es nicht als Belastung, was dann nochmal zu recherchieren und zu hinterfragen oder nachzulesen. Mhm. Und ich bin da, glaube ich, ein falsches Beispiel, weil ich nutze selten LLMs und wenn, dann nur so als Werkzeug. Ich habe eh schon was gemacht und habe vielleicht was vergessen und dann sage ich, stell mir doch mal dies, das und jenes zusammen und dann gucke ich, auf was bin ich denn schon gekommen und hat die KI vielleicht irgendwas Zusätzliches gefunden. Das heißt, so dass ich was ganz aus der Hand gebe, hatte ich tatsächlich noch nie. Ich nutze es eigentlich eher so als zusätzliches Werkzeug oder viel, viel mehr als Spielzeug. Also ich spiele mehr mit LLMs, wie dass ich damit arbeite.
Okay, Anders gefragt. Löst dich mal von dem Aspekt LLM, sondern konzentrier dich auf diesen Aspekt. Ich habe hier eine Aufgabe zu lösen und ich kann das delegieren und danach überprüfen oder ich erledige die Aufgabe selbst. Was findest du anstrengender?
Auch schwer zu beantworten, weil ich würde immer beides machen und finde es auch nicht anstrengend, beides gleichzeitig zu tun.
Aber wenn du sagst, du würdest beides machen, würdest du es ja zum einen delegieren und dann aber Kontrollfreakig nochmal im Detail selber lösen, das Problem. Dann brauchst du es ja auch nicht delegieren. Dann kannst du es ja gleich selber lösen.
Wem delegiere ich das denn? Kollegen?
Sei dir freigestellt. Du hast ein Problem zu lösen. Du kannst es delegieren und danach überprüfen. Oder du kannst das Problem selbst lösen.
Ich würde das Problem
Was
selbst
findest
lösen.
Du, weil du das anstrengender findest?
Nö, weil ich das in dem Fall wahrscheinlich gerne tue. Es sei denn, das ist eine unglaublich undankbare Aufgabe. Dann hätte ich aber, wenn das echte Menschen sind, Hemmungen, das zu delegieren. Das heißt, wenn diese Aufgabe Spaß machen würde, dann würde ich sie natürlich selber machen, weil sie Spaß macht. Und wenn die Aufgabe unangenehm wäre, würde ich es höchstwahrscheinlich selber machen, weil ich es unangenehm finde, ungute, nicht spaßmachende Dinge zu delegieren. Ich weiß, das befriedigt deine Frage nicht.
Okay.
Aber was viel Wichtigeres, wie finden wir die Überleitung zu Hörspielen?
Gar nicht. Egal.
Aber wir können doch nicht einfach so aufhören.
Doch, das war's.
Das
du
war's?
Kannst auch gern, wir können ja auch ein LLM fragen. Hier, find mal ein Ende zum Thema.
Das ist doch eine super, super Idee und eine passende Überleitung. Das heißt,
Ende, ein Ende.
Genau, das okay. heißt, wir schneiden das mehr. Jetzt hinein.
Dann mache ich hier einen Punkt. Wenn du wieder Fragen hast, ich bin da. Mach's gut.
Ach, es ist schwierig.
Ja, wir können einen Ausblick geben.
Oh ja.
In der nächsten Staffel geht es weiter mit Hörspielen. Ich bin ganz, ganz, ganz freudig und habe schon ganz viel vorbereitet und bin gespannt, was daraus wird. Werd auf jeden Fall viel Spaß dabei haben. Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, die Hörenden auch. Hab hier schon eine Datei, die heißt Staffel 8 und habe da schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einträge. Was für ein glücklicher Zufall. 3 Einträge davon habe ich mal mit einem Ausrufezeichen dahinter markiert, weil ich die gern zur Debatte stellen würde in der nächsten Folge. Und dir die Wahl lasse, welche der 3 Projekte wir anpacken.
Ich freue mich auch sehr auf die nächste Staffel, habe aber nur eine Datei vorbereitet, fühle mich da ein wenig schlecht und guck mal, ob ich das abstellen kann.
Hat das was mit einem Kühlschrank zu tun?
Unter Umständen.
Aha, und du fühlst dich schlecht.
Ja, weil das erzähle ich dir in der Folge, die ich mitbringe.
Noch eine Frage, ich bin ja neugierig. Hast du es denn delegiert an ein LLM und fühlst dich nicht imstande, das zu verifizieren? kritisch zu überarbeiten?
Ich fühle mich eigentlich nur schlecht, weil du 1000 Dinge vorbereitet hast für die nächste Staffel und ich nur ein Ding vorbereitet habe.
Aber das ist schon lustig und passt? Oder selbst da würdest du sagen, das Ergebnis ist ein
Ich muss noch ein Schräubchen drehen und dann können wir aufnehmen.
Ach super. Ja, dann brauchst du dich doch nicht schlecht fühlen.
Doch, ich habe nur eine Datei und du 8.
Ach, guck mal, Staffel 7 war ja, wenn man das jetzt hier so sich genau betrachtet, auch irgendwie 2 Drittel von dir, 1 Drittel von mir, wenn nicht sogar schlimmer. Und ich fühle mich jetzt auch nicht so ganz, Ich fühle mich zwar ein bisschen, aber nicht so ganz.
Alles klar, dann versuche ich mich nicht schlecht zu fühlen. Ich versuche mich nicht schlecht zu fühlen, sondern nur ein bisschen, das habe ich jetzt genannt.
Okay, fein.
Dann bis zur nächsten Staffel.
Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss.